der Gottes Herrlichkeit erlebt hat, von gestern, vorgestern. Ich sage eins und zwei. Irgendjemand, wenn nicht, ich fahre fort. Gestern war wirklich eine schöne Zeit und ich war begeistert und ich habe mich so gefreut. Und wenn eine gesegnete Sache ist, ich sag euch, was das Kriterium des Segens ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Kriterium des Segens wisst. Wenn eine Sache von Gott war und Gott dabei war, dann kommt in 5 Minuten, nachdem wir Amen gesagt haben, der Teufel. Glaubt ihr das? So ist es. Das Negative, das Böse, das Schlechte, die Versuchung. So, und wir haben eine so schöne Zeit gehabt. Wir haben alles durchgebetet. Sogar unser Gerhard, er konnte gut schlafen. Wir haben für ihn gebetet, nur den Namen genannt und einfach ihn so eingehüllt und eingewickelt in unserem Gebet. Und Leute haben gespürt. Und ich bin nach Hause gekommen und dann bekomme ich eine Rechnung mit 10.000 Mark. Versicherungen und etc., was so alles zusammenläuft. Dieses Haus, das Gebäude ist 23 Millionen wert und das muss ja natürlich versichert werden und was alles so dazugehört. Und die Versicherungen haben ein bisschen aufgeschlagen, so 10.000 Mark kriege ich auf dem Tisch eine Rechnung. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, das muss bezahlt werden. Jetzt hätte ich heulen sollen oder traurig sein können, aber ich kam aus der Gebetsnacht heraus, so nach Hause und dann meine Frau, was sollen wir machen? Habe ich gesagt, wir vertrauen Gott. Gott wird uns helfen und wir werden ein Wunder erleben und in 14 Tagen muss das bezahlt werden und ich zweifle keine Minute, dass es in 14 Tagen nicht bezahlt wird. Halleluja. Gott ist treu und ich glaube, dass er irgendjemand bewegt, ganz spontan und sagt so, Gott segne dich. Aber das war ein Zeichen, dass unsere Gebetsstunde richtig war. Weißt du, ich habe immer wieder, wenn ich für Gott was tue, entweder habe ich vorher Probleme oder nachher Probleme. Meistens ist, wenn ich eine gesegnete Evangelisation in meinem Leben irgendwo hatte, egal wo, so ich hatte Totalschaden, meine Kinder wurden krank, der Teufel greift an, er will uns mutlos machen, aber wir werden nicht mutlos. Geschwister, wir haben eine gute, fantastische Zukunft. So, und wir haben gestern auch für unser Projekt Bibelschule in Berlin gebetet und ich habe gesagt, lieber Gott, gib mir noch viel mehr Ideen und Kreativitäten. Und dann kam ein altes Schriftstück, auch wieder Führung Gottes, ganz altes Schriftstück, dass ich habe die ganzen alten Akten durchgeblättert über die neue Nazarethkirche. Und als wir die Nazarethkirche gekauft haben, da der Senat aus der neuen Nazarethkirche Musikakademie machen wollen. Und in den alten Stadt, oder was heißt die alten, das ist erst seit ein Jahr oder zwei Jahre geändert, in alten Stadtplänen, die ihr kauft in Berlin, da ist noch diese Kirche nicht als neue Nazareth-Kirche, sondern Musikakademie eingezeichnet. So, das wollte der Senat machen. Und dann kam mir die Idee, Mensch, das hört sich sehr gut an, das sollte nicht Musikakademie werden, sondern Bibelschule. Dieses Haus. Und ich habe heute durchgerechnet, ich komme auf, wenn die Brüder alle mitmachen und die Sache investieren, ich komme auf 1400 Quadratmeter Nutzraum. Und wir haben immer noch unsere Kirche. Und wir haben diese Kirche, eine Zwischendecke hier und dann sind wir einen Stock höher, da fällt schön das Sonnenlicht rein und dann oben der Dachausbau, da kommt statt Hotel und Gastronomiebetrieb, da wird Seminarräume eingebaut. Und das will ich jetzt am Donnerstag, wenn die Brüder kommen, vorlegen. Und auch wieder ein Wunder. Und 5 Minuten, bevor ich wegfuhr hier zum Gottesdienst, kam der Architekt und bringt mir so einen Stapel Pläne für das Projekt hier auszubauen. So, das ist also ein Tiefschlag, alte Notiz irgendwo, die total vergessen war, an die ich gar nicht mehr dachte. Und wir haben gestern gebetet, lieber Gott, schenk uns Ideen, Fantasie. Und wenn wir beten, Gott schenkt uns einen kreativen Geist. Und lass uns weiter beten. Ich habe etwa 20, 25 Objekte, die uns von verschiedenen Maklern, Behörden und sowas angeboten werden. Aber bisher habe ich nichts so Vernünftiges gefunden, was mir so richtig auf dem Herzen liegen würde. Ich würde sagen, das ist es. Das ist es. Aber hier habe ich ein gutes Gefühl. Okay, ihr betet mit. Und wisst ihr, dieses Wochenende ist für uns vielleicht ein entscheidendes Wochenende. Jetzt ist nicht dieses, sondern das nächste, Donnerstag. Und ich möchte euch jetzt schon dazu einladen, die Brüder, Bruder Sims, Dr. Sims und Dr. Paul Schmidtgall, sind alles Doktoren, schön, dass Sie Gott dienen, sind ja Bibelschullehrer. Sie müssen ja den Leuten Wissen vermitteln. Und Sie werden uns hier dienen, Freitag, Samstag und Sonntag. Und in dieser Zeit machen wir Besuche, die Projekte, die da sind, anzugucken. Und ich kann jetzt meine Pläne vorlegen, so an die 15 verschiedene Variationen, was alles gemacht werden kann. So, und ich denke, Gott hat uns dieses Haus gegeben und ich frage mich manchmal, warum er uns das gegeben hat. So, manche lecken sich die, würden sich die Finger ablecken. Manche, die Gemeinde, die hier Sonntagnachmittags drin ist, die bieten mir schon 3 bis 4 Millionen, möchten es abkaufen. So, ob ich verkaufen würde. Wie gesagt, ich weiß, was der Markt heute hergibt. In dieser Größe und dieser Lage gibt es nichts in Berlin für christliche Arbeiten. Da sind die Philadelphia-Gemeinde, da sind andere Gemeinden, die suchen krampfhaft und die finden es nicht und kriegen es auch nicht. Selbst wenn sie was finden würden, würden es nicht kriegen, weil da ist sofort Sekte. Aber wir sind ja keine Sekte, wir glauben an Jesus Christus und wir sind keine Sektierer. Und wir sind anerkannt, eine weltweite Gemeinde, international in 153 Ländern zurzeit. Und das kann man nachweisen, kann man sagen, guck mal, wie Gott uns segnet, wie Gott uns gebraucht und wir arbeiten überall. Bulgarien, die kommen aus der Gemeinde von Pavel Ignatov, die Schwester, die kommt aus der Gemeinde. So, und jetzt hat mir der Vorsteher von der Gemeinde für Europa geschrieben, dass jetzt in der Konferenz, wo ich im September in Moskau sein wollte, wo ich nicht dabei war, aber es sind etwa 1000 neue Gemeinden zu der Gemeinde Gottes aufgenommen worden. Finde ich großartig. Warum? Gott hat uns benutzt, als die Grenzen öffneten, hat Gott mir aufs Herz gelegt, fahr nach Königsberg. Und ich wollte gerne nämlich nicht nur die kurische Nährung von Memel runter angucken, sondern ich wollte die kurische Nährung auch mal jetzt sehen, wie es von der anderen Seite aussieht. So, und da bin ich nur aus reiner Neugier, oder purer Neugier, bin hingefahren, habe einige Hilfsgüter mitgenommen und ich werde nie vergessen, wie Gott manchmal führt. Und wir laufen so durch die Straße und da spielt so Musiker am Keyboard mit Lautsprecher und das nennen sie ganz groß Disco, haben sie hingeschrieben. Aber das war so Seniorenclub, oder was sie da gespielt haben. Die haben dort nichts von Disco gewusst. So, dann habe ich ein paar Leute dabei gehabt, die mit mir zusammen waren und da einer war wirklich Musiker vorher und dann sagte ich, guck mal, die haben keine Ahnung, die wissen nicht, was Disco ist, die wissen nicht, was Pop, was Rock ist, die haben keine Ahnung von moderner Musik und die schreiben ganz groß Disco und dann tanzen sie nach so 3/4-Takt. Und dann ging ich hin, sagte ich, könnten wir mal das Keyboard gebrauchen oder wir könnten spielen, wir sind aus Westen hier zu Besuch. Königsberg war lange Zeit eine verbotene Stadt für Ausländer. Und deshalb, ich habe mich so gefreut, dass sich die Grenze geöffnet hat und dass ich war einer der Ersten, der rüber durfte. Und ich bin über die Militärgrenze noch gefahren. Ich habe da ein rotes Kreuz drauf gemalt und mit Hilfsgüter rüber. Und dann musste extra, ich habe so ausgerechnet, dass die Grenze sich da öffnet. Und genau, ich war einer der Ersten, dass ich durch die offene Grenze ging. Okay, wir spielen, dann haben sie ein bisschen gespielt und es hat sich so fantastisch angehört. Immer mehr Leute kamen. Und dann habe ich den Veranstalter gefragt, der das Keyboard da gehörte oder der die Leitung hatte, könnte ich 5 oder 10 Minuten was sagen? Oh ja. So. Und dann habe ich kurz mein Zeugnis gegeben, dass ich einmal in Litauen gelebt habe, ein bisschen so von mir erzählt und dass ich Christus kennengelernt habe und dass ich jetzt Pastor bin aus Berlin und da haben die Ohren gespitzt, Berlin, die Mauer ist gefallen und was so alles gewesen ist. Ja, und kurz erzählt und dann, dass Jesus die Menschen liebt und dann, wer mehr hören möchte und Christus kennenlernen möchte, der soll hier einfach nach vorne kommen, hier an der Ecke, da wollen wir miteinander reden und beten. 40 Leute kamen und die waren so offen und die haben gesagt, wir möchten Jesus aufnehmen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Fantastisch, sowas habe ich noch nie erlebt. Leute fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Aber das ist im Osten so. Die Not ist groß, Leute sind neugierig und das ist auch immer zusammenspielt. Und ja, und dann steht so ein großer Mann neben mir und sagt, und mein Herr, wie geht's jetzt weiter? Jetzt sind wir Christen geworden. Wie geht es jetzt weiter? Er sagt, ich weiß es nicht. Zu den Baptisten kann ich die Leute nicht hinbringen. Und zu den Pfingstlern, die ich kannte, kann ich auch nicht hinbringen. Die sind gesetzlich mit Kopftücher. Und die Baptistengemeinde, denen ich die Hilfsgüter gebracht habe, die war ganz draußen aus der Stadt. Ich kann nicht die Leute, moderne Leute aus der Stadt, in der Provinz irgendwo hinführen. Was soll ich machen? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ja, er sagte, für mich ist kein Problem. Und dann zeigt er mit dem Finger, das Haus sah genauso aus wie das Haus des Lehrers am Alexanderplatz. So, und er sagte, im dritten oder vierten Stock, ich bin Kulturdirektor der Stadt Königsberg. Und ich habe mich für Kant interessiert. Sein Vater war Direktor vom Kant-Museum und da waren wir schon auf einer Linie. Dann sagte er, da können Sie machen. Ich sagte, wissen Sie, mir ist egal, wir sind 3 Tage hier, wir können hier 3 Tage Gottesdienst machen, wenn Sie wollen. Ja, einverstanden. Und sagte ich dann, geben Sie bekannt, laden Sie die Leute ein. Und dann nimmt der Stadtdirektor das Mikrofon und sagt, ich lade Sie ganz herzlich ein. Diese Leute werden hier im dritten oder vierten Stock in diesem Haus Veranstaltungen machen und ich seid alle herzlich eingeladen. Über 150 Leute kamen. Und dort ist die Gemeinde entstanden und ich habe dann den Brüdern, und ich habe keinen Pastor gehabt. Ich habe nur einen Ältesten von der Baptistengemeinde bei mir gehabt, ein bisschen offen, beweglich, flexibel. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ihn ordiniert und zum Pastor eingesetzt. Und ich sagte, und du, als ich fertig war, und du bist jetzt verantwortlich und du leitest die Gemeinde, der leitet bis heute die Gemeinde. Inzwischen haben wir 7 Gemeinden in Königsberg. Aber was ich sagen wollte, ich habe den Brüdern gesagt, Geschwister, ihr müsst euch so schnell wie möglich registrieren. An Registrierung hat damals niemand gedacht. So, und die haben sich registriert und das war unser Plus. Alle charismatischen, offenen Gemeinden, die später entstanden sind, die kriegen keine Registrierung. Die Auflagen sind so hoch, aber die sich damals in Königsberg, nicht in Russland, aber Königsberg ist Russland, registriert haben. Weißt du, seid klug und ohne falsch, die Zeit nützen, was gerade dran ist und Gott arbeitet da. Das ist also fantastisch. Und wir haben daher, weil ich in jeder Stadt, in der ich hinkomme, im Osten früher bin, ins Gefängnis auch gegangen, versucht wenigstens ins Gefängnis zu gehen, um die Leute zu ermutigen. Und wir haben auch eine Gemeinde in Königsberg im Gefängnis. Ich werde nie vergessen, wie die Schwerverbrecher zu Jesus kamen, die nie rauskommen, lebenslang Verurteilte, wie die Jesus angenommen haben, wie Kinder Gottes geworden sind. Herrlich. Okay, keine Vorrede mehr. So, und jetzt haben sie dieser Gemeinde über 1000 Gemeinden angeschlossen, die zusammenarbeiten. Und wir sind eine große Familie, auch in Russland. Amen. Halleluja. So, wir wollen heute Abend in 2 Teilen arbeiten. Zuerst einmal unser Lehrstück. Ich habe euch gesagt, ich will jeden Freitag und Samstag, so Gott will, und wir leben, wenn wir nichts Besonderes haben, ein Stück Lehre haben, so dass wir was zum Lernen haben, was Praktisches, so für Gläubige, für Menschen, die näher zu Gott kommen möchten. Und mein Ziel ist, dass du deine Persönlichkeit entfaltest, dass du dich selbst entdeckst und dass du dein Leben für Gott gebrauchst und dass du fruchtbar bist oder nützlich bist. So, und ein Thema habe ich heute, sei ein Mitarbeiter Gottes. Und dann werden wir zu dem Thema uns Gedanken machen, Umgang mit Gott. Wie gehe ich mit Gott um und worauf kommt es an im Umgang mit Gott? Aber zuerst einmal möchte ich dieses Lehrstück von 10 Minuten, Bruder Michael, als er hier war, hat er so schön eingeführt, dass vor jeder Predigt so kurze Belehrung gekommen ist. Zuerst einmal, sei ein Mitarbeiter Gottes. Wisst ihr, worum es mir in dieser Gemeinde insbesondere geht? Dass du lernst, nicht mir, nicht dem Bruder, nicht der Schwester, nicht einer Organisation, nicht einer Kirche oder nicht einer Gesellschaft zu dienen, sondern dass du lernst, Gott zu dienen. Darauf kommt es an, dass dein Leben wirklich Gottesdienst ist. Was wir vieles unter Gottesdienst verstehen, ist Gemeindedienst. Gottes laufen in eine Gemeinde, Gemeindebesuch und so weiter, aber das ist nicht Gottesdienst. Das kann und es wird unter Umständen auch ein Teil des Gottesdienstes, aber das ist nicht Gottesdienst. Gott braucht unsere Mitarbeit. Ist so wichtig. Bedenke, Gott braucht deine, meine Mitarbeit. Ohne dich passiert nichts in deiner Umgebung. Nichts. Gott lässt zum Beispiel Kartoffeln, Weizen und Hafer wachsen, aber nicht ohne unsere Mitarbeit. Er schenkt Sonne, er schenkt Luft und Regen und Fruchtbarkeit, aber wir müssen buddeln, wir müssen pflanzen, wir müssen säen, wir müssen ernten. Er schenkt das Leben, aber der Mensch muss den Boden bearbeiten, das Unkraut jäten und dann die Ernte einbringen. Und das Gleiche gilt auch für Seelengewinnung, das Gleiche gilt für alle möglichen Dienste, die dann passieren. Gott wirkt nicht ohne uns, er gibt uns alles, aber wir müssen diese Dinge gebrauchen. Gestern war das Thema, gebrauche deine Gabe. Also Gott hat die Voraussetzungen für unsere geistliche Entwicklung uns gegeben, aber wir müssen diese Dinge entwickeln. Und gestern ist mir auch so groß geworden, erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist. Jeder Mensch hat bei seiner Geburt eine natürliche Gabe bekommen und jeder Mensch bekommt bei der Wiedergeburt eine geistliche Gabe. Und ich sage nicht nur eine, du bekommst mehrere. Also ich denke, wenigstens 10 Gaben kriegst du. So, im Natürlichen, du kannst sprechen, du kannst mit der Hand essen und die Hände gebrauchen, du kannst Füße gebrauchen. So, du kannst ganz natürliche Dinge tun, du kannst hören, du kannst sehen. Also das sind natürliche Gaben und geistlich genauso. Und jetzt ist es, sei ein Mitarbeiter Gottes, einige Bibelstellen ganz schnell, Römer 10, Vers 31, alles was ihr tut, tut nicht den Menschen, sondern Gott zu ehren. Alles, was ihr tut, tut Gott zu ehren. Johann Sebastian Bach hat etwas ganz Tolles gemacht. Seine alten Lieder haben hinter seinem Lied immer so eine Bemerkung, so ein Kürzel. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Alles, was du tust, in Werken oder Worten, Kolosser Kapitel 3, Vers 17. Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, tut alles im Namen des Herrn. Selbst wenn du Suppe kochst, im Namen des Herrn. Wenn du einen Brief schreibst, im Namen des Herrn. Wenn du einen Hausbesuch machst, im Namen des Herrn. Wenn du zum Gottesdienst gehst, im Namen des Herrn. Wenn du jemanden ansprichst, im Namen des Herrn. So, das hat ganz andere Wirkung. Eine ganz andere Kraft. Alles, was ihr tut, im Auftrag, im Namen heißt, im Auftrag Gottes. Wir haben Zeit, als Dr. Billy Graham hier auf dem Reichstagsgelände sprach, hat er uns ein Seminar oder vorher wurde Pastoren- und Mitarbeiterschulung gemacht und dann hat er uns etwas ganz Interessantes erzählt, was wir tun sollten. Eine ganz moderne amerikanische Evangelisationsmethode. Vielleicht kannst du das zu Hause machen. Es kostet nicht viel Geld. Am Sonntag, wenn du klug bist, kannst du am Sonntag kostenlos telefonieren. Wenn du ein bisschen verstehst mit der Telefontechnik. Am Sonntag kannst du umsonst telefonieren. Nur als Beispiel hat er dann gesagt, jede Gemeinde oder jeder Mitarbeiter kriegt eine Telefonseite. So in der Mitarbeiterversammlung wurden Telefonseiten verteilt. Nicht Mitarbeiterbriefe und sonst was, sondern Telefonseiten. Und jeder hat eine Telefonseite bekommen und dann sagt er, geht nach Hause damit, legt eure Hände auf diese Telefonseite und betet. Und dann wählt die Nummer, die auf eurer Seite ist. Und dann ruft an und sagt, ich habe gerade soeben gebetet und ich habe den Eindruck, ich sollte mit Ihnen über Gott und Glauben sprechen. Manche knallen den Hörer auf und dann sagt, und du spürst, und wenn jemand positiv war, machst ein Kreuzchen, wenn jemand negativ war, machst ein Minuszeichen. So, du gehst eine Liste durch, jeder sollte dann eine Liste, so eine Seite durchgehen, von seinem Telefon aus. So, ich habe soeben gebetet und Gott hat mir gezeigt, ich sollte sie anrufen. Und das ist keine Lüge, du hast gebetet. Du hast für die Menschen, und weißt du, mit Herzklopfen bist du ans Telefon gegangen. Mir ging es zumindest so. Es war ungewohnt, amerikanisch, aber die Amerikaner machen alles so. Die evangelisieren auf diese Art und Weise. Zwar in Deutschland ist es nicht ganz so koscher, aber das ist dahingestellt. Wer viel fragt, kriegt auch viele Antworten. Wir sollen einfach arbeiten. Der Teufel fragt auch nicht. Da kriege ich auch nachts um 12 Uhr Anrufe von irgendwelchen 6 Mädchen oder sonst was. Das ist also, da musst du nicht viel dran denken. So, und die Hand aufgelegt. Und dann, musst nicht viel sagen, sagst, wir haben hier gerade Dr. Billy Graham, der kommt übermorgen hier und spricht auf dem Reichstagsgelände. Wir möchten Sie ganz herzlich einladen. Dürften wir eine Einladung zuschicken oder sonst noch was ganz kurz? Und dann, bevor du auflegst, hat er gelehrt, solltest du fragen, darf ich noch mit Ihnen beten? Ein kurzes Gebet sprechen, kein langes Gebet. Segne die Person am anderen Ende dieser Leitung. Du hast ja auch den Namen schon, Marie-Louise Peter oder wer es auch immer ist, hat schon den Namen, segne die Person am Ende dieser Leitung und sei du mit ihr und gib ihr einen guten Tag heute. Amen. So, und das hat gewirkt. Und das ist, wie die Menschen arbeiten. Man muss natürlich ein bisschen sich überwinden und Mut haben. Aber alles, was ihr tut, im Namen des Herrn. Kolosser Kapitel 3, Vers 23, paar Verse weiter. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Also nicht nur vom Verstand, sondern vom Herzen die Dinge tun. Also zur Verherrlichung Gottes, das ist unser Auftrag, was wir tun. Und dann noch in Philipper Kapitel 2, Vers 14, tut alles ohne Murren. Als Billy Graham diese Zettel verteilt, oder nicht der Koordinator, die diese Aktion startete und vorstellte, dann haben einige sich gemeldet und gesagt, er verlangt Unmögliches von uns. Sowas macht man bei uns in Deutschland nicht. Aber er sagt, okay, bitteschön. Das können dann andere machen. Dann, wenn sie nicht wollen, können sie nach Hause gehen. So frei war er dann. Was ihr tut, tut ohne Murren. Auch wenn wir vielleicht mal ein bisschen so Schwierigkeiten haben. Sei ein Mitarbeiter Gottes. Und du wächst, während du anfängst für Gott zu arbeiten, wächst du. Gott wird dich mehr und mehr segnen. Und du fängst an zu funktionieren. Wenn du für Gott arbeitest. Weißt du, du kriegst die Impulse immer mehr von Gott. Das sollte getan werden. Dort ist etwas dran und so weiter. Wenn ich etwas von hier vorne sage, ich kann sicher sein, das wird dir mit schwerem Herzen fallen. Ja, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es nicht gut. Und du wägst es ab und überlegst. Aber weißt du, wenn Gott dir irgendwo nachts im Traum sagt, und es ist, und wenn Gott zu dir redet und wenn du ein Mitarbeiter Gottes wirst und bist, wird Gott zu dir ganz persönlich reden. Josef, nimm die Maria, die dir anvertraut ist, zu deiner Weibe. Vorher, wenn Maria gesagt hätte, Josef, bitte nimm mich an, hätte er gesagt, nein, nein, das ist Sünde, Schande, Verbrechen oder sonst was. Aber nein, als der Herr ihm gesagt hat, es hat ganz anders funktioniert. Wenn Gott dir etwas sagt, funktioniert es ganz anders. Und deshalb, unsere Mitarbeit in erster Linie muss vom Herrn herkommen, dass wir Mitarbeiter Gottes sind, inspiriert von Gott. Und dann fragst du, wie kann ich jetzt das anstellen? Wo kriege ich den Esel her? Und wie soll das alles zugehen? Und dann wird Gott dir schon den nächsten Schritt zeigen. Aber zuerst musst du den Ball aufgreifen und dann musst du anfangen, sich zu überlegen, Herr, wie? Und er wird dann den nächsten Schritt zeigen. Aber zuerst mal annehmen und sich von Gott leiten lassen. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Wirst du von Gott geleitet in der Mitarbeiterschaft Gottes? So, und unsere Arbeit ist erst fruchtbar, produktiv, nützlich, erfolgreich, wenn es von Gott inspiriert ist. Und weißt du, dann hast du Schwierigkeiten und ich kann dir garantieren, es geht dir genauso wie mir nach dieser Gebetsnacht. Du kommst nach Hause und es ist ein Tiefschlag. Aber, weißt du, das Geheimnisvolle ist, wenn du weißt, das ist von Gott, da können 100.000 Teufel aufstehen und die sind machtlos. Hier stehe ich, anders kann ich nicht, Martin Luther. Hier stehe ich, anders kann ich nicht. Wenn du natürlich nicht sicher bist, dass es von Gott ist, dann wirst du in Schleudern kommen. Und das gibt uns Gewissheit, Glaubensgewissheit, Standfestigkeit, wenn wir wissen, es ist von Gott. Deshalb, alle Dienst, egal welcher Dienst auch immer, es muss von Gott kommen. Wer hat dich beauftragt, das zu tun? Hast du dich selber so, naja, guck mal, da ist eine Lücke, da soll ich reinspringen. Dann bist du nur ein Lückenbüßer. Und du musst nicht Lückenbüßer sein, sondern du musst von Gott den Auftrag bekommen. Ja, ich fühle, ich empfinde von Gott her, ich habe gebetet. Und es ist manchmal gar nicht so schlecht, dass du sagst, ich möchte Gebet noch sprechen, ich möchte Gott noch darüber fragen. Soll ich das oder soll ich das nicht? Ich denke, wir sind manchmal zu leichtfertig, wir sagen manchmal viel zu viel Ja. Und wir sollen auch manchmal Nein sagen können. So viele Leute leiden unter Stress, brechen zusammen, kommen nicht weiter, weil sie nicht Nein sagen können. Ja, ja, ich kann nicht widersprechen. So, ja. Und dann kommst du in die Teufelsküche und dann endest du in der Klinik, ne, Psychiatrie und sagst, ich kann nicht mehr, bin fertig. Lerne auch Nein zu sagen. Und Gott kann, und Gott wird dir zeigen, ja oder nein, und findest heraus, was Gottes Wille ist. Sei ein Mitarbeiter, ein Glied am Leib Jesu Christi, der irgendwie funktioniert, der die Impulse von Gott bekommt. Stell dir mal vor, wenn mein Finger plötzlich anfängt zu vibrieren und zu flattern und so weiter, das wäre Chaos. Da würde ich sagen, das stimmt was nicht, wenn das von sich selber macht. Aber wenn ich den Befehl sage, Finger, streck dich. Kein Problem, er tut es. So. Und Bruder Linnebeck hat einen sehr tollen Gedanken hier gehabt über seinen Dienst in den Schulen von Süden bis Norden Schwedens. Weißt du, das funktioniert, weil Gott es ihm gesagt hat. Im Ausland betet man für sein Heimatland. Fantastisch, finde ich. Da betet man für sein Heimatland. Und Gott hat ihm gesagt, bete für Schweden. Und ein Gedanke, der mir da groß geworden ist am Donnerstag, die Ernte ist groß, Matthäus 9, 37 und 38. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und zwar Gottes Arbeiter. Theologen, möchte gern. Oder Leute, die sich profilieren wollen, die Ansehen haben möchten, Geld machen möchten und sonst was. Davon gibt es genug. Aber richtige Arbeiter. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Punkt. So steht es in meiner Bibel auf jeden Fall. Und das ist eine ganz komische hebräische Redewendung, aramäische Redewendung. Und dann heißt es weiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Bittet den Herrn der Ernte, also Gott ist der Herr der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also von Gott gerufene Arbeiter. Werde ein Mitarbeiter Gottes. Und ich weiß, als meine Frau war vor mir ein Vierteljahr auf der Bibelschule und ich habe gesagt, keine 10 Pferde bringen mich dorthin. Sag nie, nie. Aber es war nicht Liebe, was mich dorthin brachte. Ich habe eine Gruppe in München gehabt und eine kleine Gemeinde von 30 Leuten etwa habe ich in München so von mir aus aufgebaut. Aber dann habe ich gemerkt, so wo meine Verlobte auf der Bibelschule war, habe ich gemerkt, Mensch, was du den Leuten erzählst, ist Chaos. Das, was du weißt, gibst du weiter. Und ich dachte, das Predigen, und die meisten Leute denken, das ist wunderbar. Und dann habe ich gemerkt, das ist furchtbar. Mir sind einmal mein Text, meine Themen sind ausgegangen. So in 3 Monaten habe ich mich so verausgabt, dass ich nicht mehr wusste, was ich predigen sollte. Obwohl die Bibel so dick ist. Und was ich den Leuten erzählt habe, war das Chaos. Obwohl die zugehört haben und liebe Geschwister waren, ich habe sie zum Herrn geführt, das waren meine Kinder, so und okay. Aber was ich erzählt habe, und dann habe ich gemerkt, du brauchst mehr Bibelwissen. Du brauchst mehr Grundwissen. Du brauchst mehr Hintergrundwissen. Und dann, keine 10 Pferde bringen mich hin. Und meine Frau hat es nicht geglaubt. Plötzlich stehe ich da und mit meinem Gepäck und sage, ich komme auf die Schule. Ich habe mit dem Schulleiter gesprochen, ob er mich aufnimmt. Sagt, ja, herzlich willkommen. In der Schweiz war es. Und dann habe ich dann mein Theologiestudium machen dürfen und können. Aber ich wollte nur sagen, der Herr ruft plötzlich. Der Herr lässt manchmal zappeln einen. Der Herr, und dann wirst du von Gott abhängig. Und derjenige, der Gottes Mitarbeiter ist, der ist von Gott abhängig. Der kann nicht, der weiß, ich brauche ihn. Ich muss ihn haben. Okay? Sei ein Mitarbeiter Gottes. Und was du tust, tu nicht für mich, tu nicht für irgendjemand hier, tu nicht für den Bischof oder den Papst, tu für Jesus. Und das wird dann der Lohn von ihm kommen. Und erwarte, und wenn du ein Gottes Mitarbeiter bist, dann erwarte nicht von Menschen Dankeschön. Wir erwarten immer, er hat mir nicht gedankt. Wenn ich dir danke, dann wird dir Gott nicht mehr danken. Und das ist eine Wahrheit. Wenn du von Menschen eine Auszeichnung, eine Belobigung bekommst, eine Anerkennung bekommst, dann hast du bei Gott deinen Lohn dahin, steht in der Bibel. Du kannst Gott nicht dienen, wenn du von den Menschen Ehre nimmst. Wenn du nur etwas zu Ehre machst und ein Mitarbeiter Gottes, der kümmert sich nicht um Anerkennung, nicht um Dankeschön, nicht um Belobigungen und auch das spielt auch das Geld nicht keine Rolle. Gott wird schon sorgen und du wirst nicht verhungern. Du wirst schon klarkommen, wenn du Gott dienst. Fang an, Gott zu dienen. Als meine Frau, als wir uns verlobten, hat sie mir eine ganz komplizierte Frage gestellt. Ich habe gesagt, sie war auf der Schule und ich war noch in München, dann hat sie gesagt, du möchtest Pastor werden. Kannst du auch eine Familie ernähren? Als Pastor. Damals haben Pastoren Hungerlöhne gekriegt. Heute auch nicht besser, aber trotzdem. Aber kannst du auch eine Familie ernähren? Er sagt, ich weiß nicht, Heidi, ich kann dir keine Antwort geben, ich kann dir keine befriedigende Antwort geben. Aber dann bin ich in mein Kämmerlein gegangen, in mein Gebet gegangen und hat Gott mir ein Bibelwort gegeben. Ich dachte, ich habe schon die Bibel durchgelesen gehabt, aber das Wort noch nicht gelesen. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Ich sagte, Heidi, der Herr hat mir ein Wort gegeben, ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Also Gott wird uns durchbringen. Und Gott hat uns durchgebracht. Wenn wir Gott dienen, dient er uns. So, wenn wir Gott dienen. Und ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Gott hat uns immer durchgebracht. Halleluja. Lass uns noch aufstehen und einen Chorus singen und den Herrn preisen. Und dann wollen wir fortfahren zum zweiten Teil. Umgang mit Gott. Das ist eigentlich auch ein Stückchen Fortsetzung von dem, was wir hier gehört haben. Und wir möchten auch unser Opfer heute Abend gleich aufnehmen bei diesem Singen und einfach Gott die Ehre geben. Halleluja. Vater, ich segne auch jetzt das Gehörte, Herr Jesus, und ich möchte, dass viele Mitarbeiter hier in der Gemeinde sind, die nicht der Gemeinde dienen, sondern dir dienen. Und dann, wenn sie dir dienen, Herr Jesus, werden sie auch in den Dienst der Gemeinde, in den Dienst des Reiches Gottes, auch des weltweiten Reiches Gottes hineinkommen. Wer weiß, wo sie dann überall irgendwo landen, noch der eine und der andere. Herr, wir werden dann Berufenes sein. Wir werden Diener Gottes sein. Und ich wünsche mir, dass aus dieser Gemeinde eines Tages Missionare, Botschafter, Evangelisten, Pastoren, Aposteln, Propheten, Lehrer, Hirten und Herr, was es auch immer ist, herauskommt, Herr Jesus, und lass uns wirklich eine aktive Gemeinde, eine charismatische Gemeinde sein, die Gaben von Gott bekommen, von Gott gesandt werden, von Gott bestätigt werden. Herr Jesus, schenk, dass diese Gemeinde das eines Tages wird, dass es eine Gemeinde mit Ausstrahlung wird. Halleluja, ich bete darum, in Jesu Namen. Amen. Wie hat Will Smith immer gesagt, Gott ist gut. Amen. Gott ist gut alle Zeit. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend lese ich Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 12. Hebräerbrief. Darf ich mal deine Bibel sehen? Hast du eine dabei? Wedle mal mit der Bibel. Zeig's. Freu dich, dass du über das Wort Gottes, das Schwert Gottes mitnehmen kannst. Ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes haben, kennen und lieben. Hebräer Kapitel 12. Vers 12 und folgende Verse. Darum macht die erschlaffenen Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Vielleicht habe ich vergessen zu sagen, wir beten und fasten bis zum 21. Januar. So, wer mitbeten, mitfasten möchte, ist herzlich eingeladen. Zu Hause in der Kammer, mit irgendjemand anders zusammen, wie auch immer. Macht die erschlaffenden Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Und ebnet die Wege für eure Füße. Also das muss ich alles machen. Das macht nicht der Heilige Geist, das macht auch nicht der Vater im Himmel, das macht auch nicht Jesus. Ich muss es tun, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt werden, sondern geheilt werden. Die lahmen Glieder nicht ausgerenkt werden. Das meint körperliche und geistliche Glieder, dass unser Inneres und Äußeres nicht ausgerenkt wird, nicht erschlafft und nicht unbrauchbar wird. Also gebrauche es. Erwecke die Gabe sozusagen, die du hast und bete. Erhebe die Hände. Knie dich hin, wenn es geht. Und dann heißt es weiter, Vers 14, Hebräer 12, strebt voll Eifer nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Seht zu, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt. Umgang mit Gott ist das heute Abend mein Thema. Sehe zu, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt. Und hier wird eine Geschichte aus dem Alten Testament dann angeführt. Dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden stiftet. Und dass keiner unzüchtig ist oder gottlos wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Also seht zu, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt. Die Gnade Gottes kannst du, kann ich, können wir alle verscherzen. Was heißt das? Verspielen, verlieren. Durch eine bittere Wurzel, die uns vergiftet. Bittere Wurzel, das ist Ärger. Ärger ist Gift. Man kann wissenschaftlich nachweisen, wenn man sich geärgert hat und dann atmet, der Atem ist blau. Also, Ärger ist nachweislich und das wirkt in deinem Blutkreislauf, das macht, lässt den Blut steigen, Kopf wird rot, fährst hoch und dergleichen, Ärger. Und das macht uns krank. Für Gläubige, eigentlich für Christen in der Gemeinde, für Gottesmenschen, gibt es keine Heilung. Für ungläubige Menschen, Jesus hat so viele Menschen geheilt. Ich lese nirgendwo im Neuen Testament, dass irgendein Gläubiger geheilt wurde. Kein Christ wurde geheilt. Entsetzlich. Ich war geschockt, als ich mich mit diesem Gedanken beschäftigte. Und weil ich sah auch hier immer wieder, wenn Heilungsevangelisten kommen, da kommen Leute, ganz besonders beim Billy Smith, die waren zum ersten Mal im Gottesdienst und werden geheilt. Und da gibt es Geschwister, die sind 30 Jahre Christen und gehen krank wieder nach Hause. Und ich habe mich gefragt, was ist los? Ich bin verunsichert und ich brauchte von Gott eine Antwort. Und ich habe eine Antwort herausgefunden. Nach unserer Bekehrung, nach unserer Vergebung der Sünden, nach unserer Heiligung, sind wir für unsere Gesundheit verantwortlich und nicht mehr der Himmel. Dann muss ich aufpassen, deshalb die erschlaffenden Hände, die wankenden Knie, ich würde sagen, was die Buddhisten, Hinduisten sagen, Meditation, stille Sammlung, zur Ruhe kommen, innen drin, mit Gott sprechen, Umgang mit Gott, das ist der Schlüssel. Therapie. Wisst ihr, das kommt aus dem Griechischen, das Wort Therapie, und heißt Heilung durch Anbetung der Gottheit. Egal, ob jetzt Zeus oder Jupiter war oder Allah oder Jehova oder Jesus Christus, das ist mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, das Wort beschreibt Heilung durch die Anbetung Gottes. Wenn du anfängst, Gott anzubeten, und ich nehme Jesus Christus jetzt hier, nicht irgendwie einen Götzen oder irgendeinen Gott, sondern ich nehme Jesus Christus, der ist der Heiler. Wenn ich den lebendigen Gott anbete, werde ich gesund. Durch mich fließen heilende Ströme, heilende Kräfte und ich werde freier und freier, ihr werdet geheilt. Damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt werden, sondern geheilt werden. So, wir kommen zu Schaden wenn wir und wir verscherzen die Gnade Gottes, die uns gegeben ist, durch bittere Wurzel, durch unzüchtiges Leben. Unzüchtiges Leben, die meisten denken nur sexuell. Unzucht ist, wenn man sich selbst nicht beherrscht. Ob es jetzt Essen ist, ob jetzt Reden ist, die Zunge zu lang ist, oder negatives Denken, wenn man seine Gedanken spazieren gehen lässt. So viele Menschen lassen die Gedanken spazieren gehen. So, die schweifen, die sind gar nicht bei der Sache. Egal wo sie sind, also die sind unkonzentriert. Unzucht, sie haben keine Selbstdisziplin. Wir als Christen, in dem Augenblick, wo wir Jünger Jesu werden, wir werden Nachfolger Jesu, wir haben ein Vorbild, wir haben einen, Jesus ist das Lamm Gottes, deshalb kann ich das auch heute ganz frei sagen, er ist mein Leithammel. Er geht voran und wo er hingeht, da will ich auch sein, der Weg dem Lamme nach. Oh, das ist der schönste, der beste, der sicherste, der heilvollste Weg, der Weg dem Lamme nach. Er leitet uns. Und jede Herde braucht einen Leithammel. Und Christus ist dieser Leithammel der Gemeinde universell, weltweit. So, und wenn du nicht ihm nachfolgst, kommst in Teufels Küche. Und dann wunderst dich, warum dir alles so drunter und drüber geht. Also, dass keiner unzüchtig ist oder gottlos. Los von Gott. Gottlos, wie Esau. Obwohl er in der Erbfolge den Erstgeburtssegen haben sollte, obwohl er ein Segensträger war, aber er hat sich von Gott gelöst. Und wer sich von Gott löst, verliert alle seine Erbansprüche, verliert alle Verheißungen. Wer nicht mit Gott Gemeinschaft hat, es gibt Gotteskinder, die sitzen im Gottesdienst und verkaufen Autos, bauen Häuser, heiraten und gucken sich die Mädchen oder die Männer an. Und sind ganz woanders bei der Sache, aber die sind nicht dort, wo sie hingehören, bei Gott. Deshalb haben die Orthodoxen und die Juden gesagt, Frauen und Männer getrennt, so damit man schon gar nicht in Versuchung kommt und angefochten wird. Ist gar nicht mal das Verkehrteste. Nein, wir sehen, oder man guckt auf die Kleider und man schaut nach vorne und sieht man und stört man sich. Ach, guck mal, wie die da aussieht heute, so ein Hut, der ist schräg, oder da sollte man als Scheitel auf der anderen Seite kämmen. Ich werde nie vergessen, da hat ein Prediger gepredigt und während der Predigt sagt der Bruder, bei dir stimmt der Scheitel nicht. Der Scheitel müsste eigentlich auf der Seite. So, und da gucken alle auf den Scheitel
ob der Scheidler einen selig macht oder nicht, verstehst du? Aber so konzentrieren sich die Menschen auf das Äußere, ob einer Krawatte hat oder keine Krawatte hat, oder die Krawatte zum Kleid passt oder nicht passt. So, wir werden abgelenkt. Der Teufel lenkt uns nicht ab mit groben Sünden, meine Lieben, sondern der Teufel lenkt uns ab mit Kleinigkeiten. Esau ist nur mit einem Linsengericht von der Erbfolge vom Segen rausgebracht worden. Nur so, nur ein Suppenteller. Und das hat gereicht. Lass meinen Bauch füllen, einmal nur mich satt essen. Das hat gereicht, um seine ganze wunderbare Laufbahn zu verspielen. Er hat sein Leben verwirkt. Und es ist schrecklich, wenn ein Mensch sein Leben verwirkt. In der Bibel ist immer wieder an vielen Stellen gesagt, und der hat sein Leben verwirkt. Martin Luther Deutsch zwar, aber klingt auch in unserer Sprache noch verständlich. Verwirkt, das wird das verspielt. Gottlos wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und jetzt Vers 17. Ihr wisst auch, dass er verworfen wurde, als er später den Segen ererben wollte, fand er keinen Weg zur Umkehr, obgleich er unter Tränen danach suchte. Weißt du, gottlos, ich werde nie vergessen einen Mann, was es heißt. Da war ein Bruder in unserer Gemeinde in Stuttgart. Der hat gebetet, der hat gefastet. Der lag auf sein Angesicht, rang mit Tränen und hat keine Heilsgewissheit. Ich habe keine Freude gehabt und ich habe nicht verstanden, warum das ist. Und irgendwie, wir haben dann alle für ihn gebetet, wir haben keine Lösung gehabt. Und dann sagt der Herr, mein Kind, ich habe dir eine Gnadenstunde gegeben und du hast die Gnadenstunde verpasst. Und warte, bis eine Gnadenstunde für dich kommt. Und sie wird kommen, mein Kind, aber du hast die Gnadenstunde verpasst. Und dann haben wir aufgehört zu beten, nicht mehr weiter gebetet. Weißt du, die Gemeinde hat sich gequält, der arme Bruder hat sich gequält, alle haben sich gequält, weil der arme Kerl eine Stunde Gottes verpasst hat. Und er hat gesagt, Bruder, erzähl mir, was ist in deinem Leben gewesen? Wie war dein Leben? Ja, sagt er, da war eine große Evangelisation, ich kam rein in diese Evangelisation, der Heilige Geist war so mächtig, so mächtig, so mächtig, war im Gottesdienst. Und dann sagt der Prediger, heute Abend ist für einen Mann die Stunde Gottes gekommen. Und er zeigt mit dem Finger, und ich stand da hinten, und er zeigte genau auf mich. Und er sagte, deine Stunde ist gekommen. Und er hat dreimal gerufen. Und anstatt dass ich nach, und sagte, komm nach vorne, deine Stunde für... Meine ganze Predigt habe ich nicht für irgendjemand gehalten, sondern für einen Mann, der hier ist, dessen Stunde gekommen ist. Und deine Stunde ist gekommen. Anstatt dass ich nach vorne ging, ging ich zur Tür raus. Und seitdem war ich ein Dahingegebener. Später habe ich gesucht, habe ich den Evangelisten aufgesucht, habe alle möglichen Evangelisten aufgesucht. Ich habe keinen Frieden mehr gefunden. Und dann kam er durch eine Freiversammlung zu uns. Auch bei uns hat er keinen Frieden bekommen. Aber Gott hat uns eine Antwort gegeben. Warte, deine Stunde kommt. Wir können die Stunden Gottes nicht aussuchen. Eure Zeit ist immer, sagt Jesus, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. So, wir können die Stunden Gottes nicht aussuchen. Bitte verspiel die Stunde Gottes nicht. Du hast dein Leben verwirkt. Zumindest für eine Weile. So, und dann war Reinhard Bonnke in Ludwigsburg und dann hat Reinhard Bonnke gepredigt. Und es war fast genauso ein ähnlicher Gottesdienst. Später habe ich erfahren von diesem Bruder. Reinhard Bonnke spricht genauso und zeigt mit dem Finger und zeigt auf den Mann, deine Stunde ist gekommen, komm nach vorne. Und er sagte, ich ließ mir nicht zweimal sagen. Ich rannte nach vorne, warf mich auf mein Angesicht und sagte, Gott, wenn das wahr ist. Und er hat Frieden bekommen, ist ein schönes, glückliches Gotteskind geworden. Und so kämpfte sich. Und ich glaube, 25 Jahre sind vergangen so in seinem Leben, wo er so dahin gesiecht hat. Und so viele Gotteskinder, wir fragen uns manchmal, warum siechen Kinder Gottes dahin und kamen keine Freude, keine Freiheit, kein Sieg, kein Überwinderleben und nichts von dem, weil sie die Stunde Gottes verpasst haben. Bitte verpasst die Stunde Gottes nicht. Und obwohl er mit Tränen suchte, fand er nicht. Aber ich darf dir eines sagen, Esau wird im Himmel sein. Ganz, ganz getrost trotzdem. Esau ist auch einer der Segensträger. Du und dein ganzes Haus werdet gerettet werden. Das gilt auch für Isaak. Auch wenn er Fehler gemacht hat, so gehört zu der gesegneten Familie. Das ist nur ein Zeichen, aber er ist nicht der Erstgeborene. Er ist nicht der Erstsegensträger. Gott hätte mehr aus seinem Leben machen können, wenn er sich Gott total hingegeben hätte. Jetzt gilt Plan 2, Plan B für ihn, nicht Plan A. Umgang mit Gott. Wie geht das? Mit der Heiligkeit Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes, Umgang mit Gott. Wie gehe ich mit Gott um? Ich will dir eine kleine Geschichte vom Hans erzählen. Hans ging im Religionsunterricht, kleiner Hans, beschwert sich dann bei der Mutter zu Hause: Mutter, du hast gesagt, Gott wohne im Himmel. Und der Pfarrer im Religionsunterricht hat heute erklärt, er wäre in der Kirche. Und dann fragt der Hans weiter die Mutter: Mutter, wo ist jetzt Gott, im Himmel oder in der Kirche? Und die Mutter hat gebetet und hat nachgedacht und hat Mutter dem Hans erklärt und hat ihm eine ganz interessante These beigebracht. Und ich finde, die passt wunderbar. Dann sagt die Mutter: Also sagen wir es so, im Himmel wohnt er, in der Kirche hat er sein Büro. Ist das nicht nett? In der Kirche hat er sein Büro. Dort arbeitet er, dort wirkt er, dort verteilt er die Aufträge, dort offenbart er sich, dort wird er wahrgenommen. Und wer ist sein Büro? Das ist die Kirche einfach so, in der Gemeinde. Und wer jetzt im Büro Gottes ist, der arbeitet mit ihm zusammen. So, wenn man so im Büro sitzt, da wird am Tag besprochen, was wird heute gemacht, was ist dran und dergleichen. Umgang mit Gott geschieht im Büro. Im Himmel kann ich nicht, das ist mir zu weit weg. Ich bin noch nicht so weit, dass ich im Himmel gehen kann. Aber im Büro kann ich kommen, in der Außenstelle, Dienststelle. Dort kann ich Gott aufsuchen. Umgang mit Gott. Weißt du, wenn wir heute Abend mit den Geboten kommen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst das nicht tun und du sollst das nicht tun, das ist viel zu schwer, das schafft kein Mensch. Aber wenn ich erfahre, ich bin der Herr, dein Gott, wenn ich Gott auf meiner Seite habe, oder, wie es richtig im Hebräischen heißt, der Mensch, der unter Gott steht, bricht nicht die Ehe. Der Mensch, der unter Gott steht, lügt nicht. Also wenn ich unter Gott stehe, dann fällt mir das Leben, das er nachher sich wünscht, mir gar nicht so schwer. Aber wenn ich nicht unter Gott stehe, ein Gottloser bin, also nicht den Herrn auf meiner Seite habe, dann habe ich nur Schwierigkeiten. Dann ist meine Religion eine schwere Religion. Ich bin der Herr, dein Gott. Und wenn ich dann so die Bibel weiterlese, dann stelle ich fest, Jesus sagte, sieh, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Als er das gesagt hat, dann sagt er gleich, und jetzt geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Wenn du weißt, Jesus ist bei mir bis an der Weltende und alle Tage, auch wenn ich jetzt Herzklopfen habe oder wenn unsere Geschwister nachher die Telefonseite genommen haben und anfingen anzurufen, als Herzklopfen hatten, so, sie wussten ganz genau, Gott ist auf unserer Seite, Gott ist am Telefonhörer, Gott ist sogar am anderen Ende der Leitung, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dann arbeitet sie ganz leichter. Dann kannst du ganz leichter für Gott wirken. Oder wie Jesus angekündigt wurde im Propheten Jesaja im Alten Testament, sein Name soll sein Immanuel, Gott mit uns. Also ich will herausstellen, zuerst einmal Umgang mit Gott. Wir müssen wissen, Gott ist positiv. Lange Zeit hat man in der Kirche einen blutrünstigen, diktatorischen Gott verkündigt. Du sollst nicht. Pass auf. So als Polizist, der immer herumläuft und dann aufschreibt und Strafzettel verteilt und dich in die Hölle bringen möchte. Nein, Gott ist nicht an die Hölle mit mir interessiert, mit uns Menschen überhaupt nicht. Gott ist nicht an der Hölle interessiert und die Hölle ist nicht für den Menschen geschaffen. Haltet euch das fest. Die Hölle ist nicht für den Menschen geschaffen. Die Hölle ist für den Teufel gemacht und seinen Anhang. Aber nicht für den Menschen. Nur der Mensch, der ohne Gott lebt und sagt, nein, ich möchte mit diesem Heiligen nichts zu tun haben, sich von ihm abwendet, sich mit dem Teufel paktiert und verbindet, der mit ihm umgeht, der kriegt auch seinen Lohn. So, aber für die Menschen hat Gott den Himmel geschaffen. Gott hat den Menschen ins Paradies gesetzt. Gott hat gute Absichten. Von vornherein hat Gott mit jedem von uns gute Absichten. So, Gott mit uns. Ein Punkt. Dann Umgang mit Gott. Wir müssen wissen, Gott ist etwas Besonderes. Wenn ich das Wort heilig sage, haben wir keine Ahnung, was es ist. Erklär mir, definier mir das Wort heilig. Was ist heilig? Kirche ist heilig, Theater ist unheilig. Aber Theater kann auch heilig sein, wenn dort Gottes Wort verkündigt wird. So, alles, was Gott in Anspruch nimmt, was Gott gehört, dieses Glas Wasser ist heute Abend heilig. Ob ihr das glaubt oder nicht. Im alten Tempel war sogar jeder Löffel heilig, der Gott geweiht war, der Gott zur Verfügung stand. Da war etwas Besonderes, da war heilig. Wenn du dein Leben Gott übergeben hast, bist heilig. So, aber Gott ist heilig zuerst einmal. Ich möchte nicht von unserer Heiligkeit sprechen. Es steht zwar, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Aber das will ich mal ausklammern. Mein Thema ist heute Abend Umgang mit Gott. Gott ist etwas Besonderes. etwas Erhabenes, etwas Würdevolles, etwas Ehrwürdiges. Er ist der Vollkommene, das Absolute. Er hat keine Sünde. Und die Herrlichkeit Jesu, ich habe mich gefragt, was ist die Herrlichkeit Jesu? So dass er glänzt und scheint wie die Sonne auf dem Berg der Verklärung. War das die Herrlichkeit Jesu? Nein. Jesu Herrlichkeit ist seine Sündlosigkeit. Jesu Herrlichkeit ist seine Sündlosigkeit, also er war ohne Sünde. Also, hier heißt es, seht zu, dass niemand Gottes Gnade verscherzt, dass keine bittere Wurzel wächst, dass du unversöhnlich bist. Du kannst dich mal aufregen, also ich verzeihe dir heute Abend, wenn du dich mal aufregst. Aber wenn du 20 Jahre lang Groll im Herzen trägst, blockierst du und schadest du dein Leben. Zerstörst sogar, wenn du ein Glied einer Gemeinde bist, zerstörst sogar die Gemeinde womöglich. Ich habe in Süddeutschland eine Gemeinde auflösen müssen. Ich habe diese Gemeinde mit übernommen, weil sie zu meinem Bereich gehörte. Und ich komme hin und ich sehe, diese Gemeinde wächst. In den letzten 20 Jahren ist sie nicht gewachsen, wenn ich so die Statistik gelesen habe. Kein Fortschritt, keine Bekehrung, ein paar sind gestorben, das war alles. Und ich predige, dann saßen auf der Seite eine Familie-Clique und auf der Seite saß eine Familie-Clique. So. Und irgendwo habe ich mal die Familie besucht und dann habe ich die Familie mal besucht. Und ich habe gesagt, warum sitzt ihr so getrennt? Ihr seid nicht in Rumänien, ihr seid nicht im Ostblock irgendwo, ihr seid nicht orthodox, sodass ihr da getrennt sitzt. Die Familie auf die Seite und die Familie auf der Seite. Und dann kam etwas raus. Nach dem Krieg, und das war nach 75, wo ich jetzt mit den Leuten sprach. Nach dem Krieg haben wir zusammen ein Schwein gekauft und wir haben halbiert diese Sau. Und dann, aber diese Familie, die haben mehr bekommen als wir. Und das kam raus. Ich muss vorstellen. Und das geht über 25 Jahre ging das. Und kein Wunder, dass die Gemeinde nicht wachsen konnte. So, ich habe denen eine Auflage gemacht, versöhnt euch. Aber die Familie hat schon, die andere Familie, die anscheinend mehr vom Fleisch bekommen haben, die haben schon der anderen Familie ein Schwein geschenkt. Weil die nachher Einkommen hatten und so weiter. Die haben denen eine komplette Sau geschenkt. Die waren nicht zufrieden. Die haben uns betrogen. Die haben uns betrogen. Bittere Wurzel. Meine Lieben, wir lachen manchmal darum, aber das ist schrecklich, was manchmal so in Christenherzen drin sitzt. So, und dann habe ich gesagt, Geschwister, ich gebe euch kein Abendmahl. Habe ich angefangen. So, ihr, unter diesen Umständen gebe ich euch kein Abendmahl. Ihr seid nicht eins, ihr habt keine Vergebung, ihr übt keine Vergebung, ihr sitzt da. Erst wenn ihr euch vermisst und erst wenn ihr, die sind getrennt rausgegangen und die anderen sind getrennt rausgegangen. Das war auch noch so eine Sache. Und das hat mich so schockiert. Und die haben auch da sich nicht verändert. Ich habe ein halbes Jahr Zeit ihnen gegeben, sich zu verändern. Nicht verändert, dann habe ich gesagt, ich verkaufe das Haus und kaufe euch einen Bus. Die nach Heilbronn kommen wollen, die kommen nach Heilbronn und die anderen können gehen, wo sie wollen. Und genauso habe ich gemacht. Aber ich wollte nur sagen, diese bittere Wurzel zerstört Familien, zerstört Gemeinden, zerstört Persönlichkeiten. Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Manchmal sind so Familienfäden, die gehen über Generationen. Der Großvater war schon böse auf die und das hat dem Sohn weitergegeben und wieder weiter. Und jetzt ist sogar der Enkel grantig. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und lasst uns hier heute über die Heiligkeit Gottes nachdenken. Er ist was Besonderes. Und er möchte, dass wir auch was Besonderes sind. Dass wir vergeben. So wie Christus vergeben hat. Denn wenn wir den Menschen vergeben, machen wir den Menschen den Weg frei zum ewigen Leben. Hätte Stephanus nicht das Gebet gesprochen, als man ihn gesteinigt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hat er ganz besonders den jungen Mann da vorne angeguckt, Saul von Tarsus, der die Kleider bewachte, die Schuhe bewachte, vor den Steiniger, von den Rabbis da. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann starb er. Hätte das Gebet nicht gesprochen, Paulus wäre nie gläubig geworden, oder Saulus damals wäre nie Christ geworden. So viele Menschen werden nicht gläubig, weil wir den Menschen nicht vergeben. Bitterkeit. Manchmal weiß das nicht. Ich habe in Heilbronn einen anderen Fall, die Heilbronner sind sture Böcke. Das kann ich hier frei weg sagen, die ist weit weg. Aber trotzdem. Ich lade auf der Straße ein, und da kommt etwa so 63, 64 alter Mann auf mich zu, gebe ihm ein Einladungszettel, ich möchte sie einladen zum Evangeliumstreff. Sagt er, guckt er sich an und sagt, es kommt zu Ihnen auch der Herr sowieso. Ich habe gesagt, ja, der kommt und der betet auch, ist ein guter Christ. Sagt er, nein, danke, da möchte ich nicht hin. Ich sage, wie bitte? Haben Sie Knatsch oder was ist mit euch los? Warum wollen Sie nicht hin? Nein, kann ich Ihnen nicht sagen. Habe ich gesagt, wie heißen Sie? Ich werde mit den Herren sprechen bei mir in der Gemeinde, was da los ist. Ja, ich heiße so und so, aber brauchen Sie sich nicht bemühen, ist aussichtslos. Wo der ist, da will ich nicht sein. War die Antwort. Und dann in der Bibelstunde gehe ich auf den Bruder direkt zu, der bei mir in der Gemeinde so fromm war, sehr fromm, sehr viel gebetet hat und sehr viel rumgemacht hat. Habe ich gesagt, Bruder, ich habe die Woche beim Verteilen auf der Straße da jemand getroffen und er hat mir gesagt, wo du bist, da möchte er nicht sein. Da heißt so und so, kennst du ihn? Ja, wir waren junge Freunde, Aber sag mal, was ist da passiert? Ja, und der Mann da auf der Straße sagt, der ist Betrüger. Ich habe gesagt, bitte, das ist ein Kind Gottes, das ist kein Betrüger. Der liebt Jesus. Nein, erzählen Sie mir, Sie können mir erzählen, was Sie wollen, aber der ist ein Betrüger. So, und dann habe ich ihm das auch gesagt, denn ich denke, ich müsste die Sache aufklären, was da los ist. Und dann habe ich gesagt, er hat gesagt, du wärst ein Betrüger. Ich sagte, um Himmels Willen. Sie sind als Buben zum Einkaufen gegeben und er hat den um 70 Pfennig betrogen oder 60 Pfennig betrogen. Und das hat er fast sein ganzes Leben lang, das muss 10 Jahre alt gewesen sein, fast 50 Jahre lang oder mehr, nachgetragen. Und er sagte, wo der ist, möchte ich nicht. Wenn der im Himmel wäre, möchte nicht im Himmel. Und das ging fortlaufend, der war bei CVJM, sobald der zum CVJM kam, dann ging er vom CVJM weg. So, wo der ist betrogen. Ich sagte, Bruder, du musst ihn klar Schiff machen. Und er hat gesagt, wo du bist, möchte er nicht hin. Und dann ist er hingegangen zu diesem Bruder, als er das gehört hat. Manchmal weiß man nicht, dass da jemand was gegen einen hat. In der Bibel heißt, wenn du Gott ein Opfer bringst und wirst gewahr, dass jemand gegen dich hat, geh hin und versöhne dich. Aber manchmal weißt du es nicht. So, manchmal sollte man sich sein Leben so durchforsten. Fragen, Herr, ist zwischen mir und dir und irgendjemand noch irgendetwas da? Eine Unehrlichkeit, ein Betrug oder wo Blut an unseren Händen klebt und was es auch immer ist? Okay, er ging hin und sagt, Bruder, ich wusste nicht, dass es dir so weh tut, dass du da verletzt wurdest. Ich habe das gar nicht, diese paar Pfennige gar nicht so ernst genommen. Und das war für mich kein Problem. Und ich wusste nicht, warum hast du mir nicht früher gesagt? Ja, wegen dir habe ich jetzt 50 Jahre, war ich auf der Flucht. Ich wollte auch da sein, wo du bist, aber ich konnte nicht da sein, wo du bist, weil du ein Betrüger bist. Du warst immer in meinen Augen ein Betrüger. Bittere Wurzel. Weißt du, vielleicht ist jemand nur mit 70 Pfennig schuldig oder 60 Pfennig schuldig an dir geworden. Und du solltest diese bittere Wurzel aus deinem Leben rausschmeißen. Pfui Teufel, auskotzen und wegwerfen und sich nicht mit diesem Zeug beschäftigen. Denn du schadest dich. Der Mann war ständig auf der Flucht. Statt sich, dass er in der Gemeinde irgendwo Wurzel schlägt. Nein, sobald der kam, war er weg. Und das war ein Dorf von 3000 Einwohnern, wo die wohnten. Da kannte jeder den anderen. Und die waren sogar noch verschwägert oder verwandt noch miteinander zum Teil. So, wisst ihr, denk an die Kleinigkeiten. Die kleinen Füchse sind es, die den Weinberg verderben. Umgang mit Gott. Gott ist was Besonderes. Und wer mit dem Heiligen wandelt, wer mit Gott geht, der wird verwandelt. Der wird von Tag zu Tag Dinge groß in seinem Leben. Vielleicht im Augenblick sind sie unbedeutend, nebensächlich. Aber wenn du länger mit Gott gehst, merkst du, das ist wichtig und das und so weiter. Und du nimmst Gott ernst plötzlich. Du nimmst Gott ernst als für einen Weltmenschen, das, was für dich und mich Sünde ist, für den ist Lappalie. Aber für uns, das ist Katastrophe. Verstehst du jetzt genau? Weil wir viel sensibler sind, viel feinfühliger sind. Unser Sieb, da gehen nicht mehr Steine durch, da gehen kaum Sandkörnlein durch mehr. So in der, wenn wir haben ganz andere Siebe, die wir verwenden. Gott ist heilig, Gott ist besonders. Und wer mit Gott umgeht, der wird auch verwandelt. Ein ganz großes Problem im Umgang mit Gott ist die Unentschlossenheit. Gottlos heißt es hier, das Stichwort, das hier drin steht. Gottlos wie Esau. Könnte es sein auch so, gottlos wie der und der. Oder gottlos kannst deinen Namen, wenn du willst, einsetzen. Wir sind auch manchmal so stundenweise gottlos. Wir machen Urlaub von Gott. Befreien uns von Gott. Uns interessiert nicht Gott. Hoffentlich sieht er nicht zu. Jemand kam zu mir diese Tage und sagte, sieht meine verstorbene Mutter im Himmel, was ich tue? Ja. Vielleicht sieht sie. Vielleicht sieht sie auch nicht. Aber vielleicht sieht sie. Ich bin überzeugt, dass sie sieht. Denn die unsichtbare Welt nimmt teil an dem, was hier geschieht. Ja. Aber mal so versteckt im Dunkeln. Deshalb arbeitet die Sünde. All die sündigen Dinge geschehen im Dunkeln, damit man ja nicht sieht, nicht wahrnimmt.
Unentschlossenheit ist bei vielen Menschen ein großes Problem. Umgang mit Gott und dann das Stichwort Unentschlossenheit. Elia sagt einmal zum Volk Israel, und das Volk Israel, immer wenn sie ganz auf die Seite Gottes waren, waren sie gesegnet, waren sie mächtig, waren sie stark, waren sie erfolgreich, haben sie große Ernten geerntet, beherrschten sogar andere. Aber sobald sie nicht mehr im Weg Gottes waren, nicht mehr Verbindung mit Gott hatten, ging es ihnen schrecklich. Und du kannst, wenn du dein Leben anschaust, wie geht es dir und mir, so wenn es dir schrecklich geht, furchtbar, wenn die Feinde kommen, die rauben dich aus, die nehmen dich aus, du wirst in die Pfanne gehauen und gehst drunter und drüber und du hast keinen Sieg, keine Freude mehr, keine Kraft mehr, dann ist irgendwo an der Verbindung, da ist Wackelkontakt da, zwischen dir und Gott, Wackelkontakt. Da geht's zeitweise gut, aber dann bist du wieder los von Gott. Ist kein Strom da. Und dann musst du wieder rütteln. Und dann musst du wieder durchgeschüttelt werden. Deshalb brauchst du immer so spezielle Gottesdienste, wo du so richtig durchgeschüttelt wirst. Wo du mal richtig hinhaust. Ja, und dann funktionierst du wieder. So viele Leute brauchen so einen Seitenstoß oder so einen Rippenstoß, dass sie wieder funktionieren. Deshalb brauchen sie Dinge, die sie erschrecken. Elia sagt zu Israel, denen ging es auch schlecht, schon jahrelang nicht mehr geregnet, weil sie nicht richtig zu Gott standen. Weil die Verbindung zu Gott nicht die war, die sein sollte. Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Elia auf dem Karmel, 1. Könige 19. Wie lange wollt ihr Gott mal dienen, am Sonntag Gott dienen und am Werktag Mammon, was weiß ich, sonst noch was? Das sind vielleicht gar nicht so schlimme Dinge, es ist kein Verbrechen, was du tust. Aber dein Herz ist nicht dabei. Unser Leben sollte fortwährend ein Gottesdienst sein. Betet ohne Unterlass. Das heißt nicht, dass ich ständig auf die Knie rutsche. Werde ich nie machen. Und muss ich auch nicht machen. Oder dass ich ständig, also ich kenne Pfingstler, die sind, denke ich, die gehören in Psychiatrie. Die babbeln, denke, Menschenskind kann da nicht sein Maul halten. Das ist psychische Krankheit. Das ist nicht Gesundheit. Wenn ich so, alles hat seine Zeit, aber in meinem Geist bin mit Gott verbunden. Gott redet zu mir und ich rede mit Gott in meinem Geist. Und das kann ich sogar beim Schreiben, da kriege ich sogar noch die tollsten Gedanken, wenn ich anfange zu schreiben und im Gebet bin. Herr, jetzt mit dir. Alles, was ihr tut, tut im Namen Jesu. Und wenn die Vorzeichen stimmen, stimmt alles nachher. So, da ist mein ganzes Arbeiten Gottesdienst. Dann ist es mein ganzes Schlafen Gottesdienst. Da ist alles Gottesdienst, was ich dann tue. So, wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Ist Gott Gott, folgt ihm. Ist Jahwe Gott, folgt ihm. Und dann hat Gott mit Feuer geantwortet. Ihr wisst ja diese Geschichte. Und dann hat Israel zeitlang quasi begeistert. Solange was los sind, sind wir auch immer begeistert. Solange Konferenzen sind, Evangelisationen sind, Bibeltage sind oder Erweckungsversammlungen sind, sind sie voll Feuer. Das Feuer ist weg. Alles vorbei. Da muss wieder neues Feuer kommen. Weißt du, solche stimulierte Christen, ist genauso, als wenn du Rauschgift nehmen würdest. Du brauchst immer einen neuen Schuss. Und das ist nicht von Gott, dass du ständig solche Pushes brauchst, die dich anfeuern und anschieben. Wie lange? Wer richtig zu Gott steht, der ist kontinuierlich. Selbst wenn der Sturm tobt, selbst wenn drunter und drüber geht, seine Blätter verwelken nicht, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Warum? Weil er beim Herrn gegründet ist, Psalm 1. Und bringt die Frucht zu seiner Zeit. Weißt du, der Teufel weiß, wenn du nicht richtig zu Gott stehst. Er greift dich immer dann an, wenn du nicht richtig zu Gott stehst. Wenn du Wackelkontakt hast, dann kommt der Schuss von hinten. Wenn du nicht die Verbindung mit dem Himmel hast, die Beziehung nicht stimmt, er riecht, der Teufel ist wie ein Hund, der riecht das, der schmeckt ja, jetzt ist er nicht göttlich, jetzt können wir ihn verfolgen. Eine ganz interessante Geschichte in 4. Mose 24, da ist der Prophet Bileam. Die Moabiter haben den Bileam gekauft als Propheten. Komm, verfluche Israel. Das Einzige, was bei diesem Volk hilft, das sie durcheinander bringt und sie zerstört und kaputt macht und vernichtet, ist ein Fluch. Wenn du als Prophet Gottes einen Fluch über dieses Volk sprichst, dann sind sie dahin gegeben. Niemand kann ihnen helfen. Und dann kommt Bileam. Und der König bringt Opfer, Balak, und macht großen Zirkus und so weiter. Der Prophet soll jetzt endlich weissagen. Der Prophet war schon von Gott, der war schon richtig, dieser Bileam. Auch wenn er krumme Wege ging, auch wenn er fürs Geld geweissagt hat. Aber er war Prophet Gottes, da können wir nichts dahin stellen. Er war also einer der größten Propheten meines Erachtens. Denn er hat die erste große Weissagung über Jesus gebracht. Ich sehe einen Stern aus Jakob. Den die Weisen nachher später gesehen haben, den Stern Bethlehems. Ich sehe den Stern aus Jakob. Und ja, es war ein gewaltiger Prophet. Der Geist Gottes hat mächtig über ihn gewirkt. Er war ungehorsam, der Esel hat ihm den Weg versperrt. Gott wollte ihn blockieren, aber dann sagte er, geh, aber sage nur das, was ich will, dass du sagst. Und dann steht er hin, als er endlich nichts mehr sagen kann. Und er sagt jetzt endlich, jetzt hat er siebenmal mehr Opfer gebracht. Also vollständig, also total sich verausgabt, dieser arme Balak. Dann steht er da und dann sagt er, ich sehe die Schlachtreihen Israels geordnet. Die Schlachtreihen Israels geordnet. Also Ordnung da, militärische Disziplin. Ich sehe die Schlachtreihen Israels geordnet. Und das kann niemand ankommen. Diesen Schlachtreihen, diesen geordneten Schlachtreihen Israels kann niemand ankommen. Und dann gibt er nur einen Tipp, lass sie, mach sie Gott ungehorsam, bring sie von Gott weg. Und zwar durch Heirat der moabitischen Frauen und so weiter, macht so ein bisschen Festivals und macht Partys, macht so Balls und so weiter, macht solche Feste, holt diese hebräischen Jungs da und dass sie sich vermischen. Und dann werdet ihr sehen, dann werden sie euch wie eine Beute ohne Kampf in die Hände fallen. Genau das sagt er. Aber solange die Schlachtreihen geordnet sind, kann niemand und nichts gegen einen was ausrichten. Wenn dein Leben geordnet ist, bei den meisten Leuten ist das Leben, und ich sage dir ein Geheimnis, bei den meisten Christen ist das Leben nach der Bekehrung geordnet. Und nach der Bekehrung, das ist fantastisch. Weißt du, da führst du ein herrliches Siegesleben, denkst, Mensch, ich bin im Himmel. Mir ging's so, ich spreche aus Erfahrung heute Abend. Da denkst du, Mensch, ich bin im Himmel. Warum? Weil alles in Ordnung ist. Weil alles in Ordnung ist. Das Haus ist gefegt, alles, der Dreck rausgeworfen, da ist alles in Ordnung. Und du hast ein Siegesleben. Oder da fällt dir alles leicht. Christus zu bekennen, hast du keine Hemmung. Du hast keine Probleme zu beten. Da brennst du so richtig für den Herrn. Das Leben ist geordnet. Aber dann fängst du an zu schlampen wieder. Dann kommt wieder Unordnung in deinem Leben. So wie Jesus sagt, das Haus ist gekehrt und der Feind sieht, das Haus ist sauber und so, da wohnt niemand drin. Du hast keine richtige Verbindung zu Gott mehr. Du bist nicht gefüllt vom Heiligen Geist. Umgang mit Gott ist auch voll Heiligen Geistes zu sein. Du bist nicht voll vom Heiligen Geist. Und dann kommt der Feind, nimmt noch sieben andere Geister und dann wird es mit dir siebenmal schlimmer wie vorher. Und warum bei so vielen Christen nach so, sagen wir, drei Wochen, vier Wochen nach ihrer Bekehrung, da wird es mit ihnen schlimmer wie vorher. Warum? Weil sie nicht mehr für Ordnung sorgen. Denn der Herr hat jetzt für Ordnung gesorgt in deinem Leben. Das hat er getan. Und jetzt bin ich für die Ordnung zuständig. Jetzt halte dein Haus sauber. Jetzt halte dein Leben sauber. Und deshalb dieses Wort unzüchtig, das, wie ich hier gelesen habe, dass niemand Gottes Gnade verscherzt, dass keine bittere Wurzel wächst, die Schaden stiftet, alles vergiftet und so weiter, und dass keiner unzüchtig ist. Ich lass mich so gehen. Du denkst, ja, das war doch so wunderbar. Warum? Weil du vom Heiland getragen warst. Das war wirklich wunderbar und ist auch wunderbar. Aber jetzt musst du selber laufen. Jetzt musst du selber gewisse Tritte treffen. Jetzt musst du selber Entscheidungen treffen. Jetzt musst du selber dafür sorgen, dass es recht wird. Und das vergessen die meisten Leute. Oder das wird ihnen oft nicht gesagt nach der Bekehrung. Dass sie denken, es ist so einfach. Ja, das macht der Heiland schon weiter. Das geht genauso wie bisher. Nein, nein. Jetzt bist du verantwortlich für den Fortgang deines Lebens. Viele bedenken nicht, dass sie ihr Glück verspielen oder hier, wie wir es gehört haben, verscherzen können. Und die nehmen das so auf die leichte Schulter. Oh, das ging damals so und jetzt passiert das nächste, Umgang mit Gott. Wir nehmen die Dinge manchmal auf die leichte Schulter. Ach, das ging damals so gut. Wird es auch heute wieder gehen. So wie wir damals gemacht haben, machen wir es heute. Aber bei Gott ist es nicht so. Gott ist ein kreativer Gott und Gott ist in jeder Situation neu. Alles, was er macht, ist jeden Tag neu. Seine Güte ist jeden Tag neu, die Sonne lässt er jeden Tag neu aufgehen. Er ist ein Neuerer, ein fanatischer Neuerer. Er macht ständig was Neues, er hält sich nicht am Alten auf. Flüget ein Neues, immer wieder wird ein Neues angesagt. Okay? Und ich möchte eine Geschichte, eine ganz simple Geschichte nehmen, 1. Samuel Kapitel 4, Vers 3. Da ist Israel im Krieg. Und dann haben sie gesagt, lass uns die Lade Gottes nehmen. Das hat schon immer so funktioniert. Wenn die Bundeslade in den Krieg gezogen ist, haben wir immer Sieg gehabt. Wenn wir die Bibel nehmen, die Bibel recht hoch hinhalten, werden wir immer Sieg haben. Denkste. Und dass sie uns errettet. Die Israeliten glaubten, die Lade Gottes würde die Feinde erschrecken. Gewiss, die Feinde haben sie erschreckt, die Philister. Ui, jetzt haben sie sogar ihren Gott in die Schlachtreihen gebracht, in den Kampf gebracht. 1. Samuel 4, Vers 3. Und jetzt haben sie gedacht, jetzt werden wir geschlagen. Von wegen. Gott hat sie dahin gegeben und die Bundeslade wurde sogar noch genommen und die Herrlichkeit Gottes war dahin und so weiter. Sie haben mit der Gnade Gottes gespielt. Es ist gefährlich, mit der Gnade Gottes, mit der Gegenwart Gottes zu spielen. Ja, ich bin Kind Gottes. Mein Name steht im Buch des Lebens. Mir kann nichts passieren. Wir hatten zeitlang Gottesdienste zusammen, Baptisten und Darbisten. Die Darbisten glauben, einmal bekehrt, immer bekehrt. Oder so, du bist gerettet, bist für alle Ewigkeit gerettet, muss ich um deine Seligkeit nicht mehr kümmern. Wir gehörten zu den Baptisten, aber wir hatten mit dieser Brüdergemeinde Gemeinschaft und einmal bekehrt, immer bekehrt. Und dann einen Sonntag haben die gepredigt und einen Sonntag haben dann die Darbisten den Gottesdienst gehalten. Und ich werde nie vergessen, da hat ein älterer Bruder Zeugnis gegeben und sagt, Geschwister, ich muss euch heute eines erzählen. Ich bin eigentlich zu weit gegangen, Gott möge mir's vergeben. Ich habe da vom Nachbarsgarten, der hat so schöne Äpfel gehabt, bin auf den Baum gestiegen, wollte Äpfel pflücken und bin vom Baum gefallen. Ich wäre beinahe im Himmel gewesen. Also beim Stehlen aus dem Baum fallen, beinahe im Himmel gewesen. Einmal bekehrt, weißt du, und die lehren, du musst dich nicht mehr anstrengen. Du hast Jesus angenommen, das ist genug. Seele, Ruhe in Frieden. Amen. So, das ist reicht aus. Nein, wir jaget nach der Heiligung. Bleibt nicht stehen an einem Punkt. So, und die haben geglaubt, hier diese Bundeslade, lass jetzt sie bringen und jetzt werden wir Sieg haben. Aber was passierte? Abgestiegen sind sie. Sie haben alles verloren. Umgang mit Gott. Ich möchte noch ein paar Bilder schnell nehmen. Die Zeit fliegt mir davon. Aber das ist Abraham. Abraham, ein Freund Gottes. Abraham hat Umgang mit Gott gehabt. Abraham hat Umgang mit Gott gehabt. Ich frage dich, hast du Umgang mit Gott? Abraham hat keine Gemeinde gehabt. Ich habe heute Abend gesagt, Mitarbeiter Gottes sein. Die Mitarbeiterschaft Gottes fängt nicht in der Gemeinde an, dass du jetzt irgendeine Aufgabe bekommst, Putzlappen bekommst oder Klobürste bekommst oder Hammer oder Säge oder Einladungszettel. Nein. Mitarbeit beginnt bei Gott. Und im Stillen, im Verborgenen, durch die Eingebung, Inspiration. Auch der Umgang mit Gott beginnt zu Hause. In Ur, in Chaldea, in der Fremde, draußen in der Welt, wo du lebst und wohnst. Abraham auch in der gottlosen Gesellschaft. Abraham hatte keine Kirche. Aber die Bibel sagt, überall wo er hinging, baute dem Herrn ein Altar und redete vom Namen des Herrn. So ist das Leben Abrahams. Er hatte überall dem Herrn ein Altar gehabt. Hast du ein Altar? Ist dein Altar zerbrochen? Oder ist er noch stabil und fest? Bei so vielen Menschen ist der Altar in ihrem Leben zerstört. Der ist platt. Da findest nichts mehr, dass da ein Altar war. Eine Brandstätte, wo Brandopfer gebracht worden sind, wo Hingabe stattgefunden hat. Aber Abraham hatte Umgang mit Gott. Er hat sich hingegeben, Gott. Und die Leute, die Nachbarn konnten sehen, er betet nicht zu irgendeinem Baal, sondern er betet zum lebendigen Gott. Umgang mit Gott ist, dass ich da, wo ich bin, mit Gott rede, bete. Ob ich im Auto bin, im Aufzug bin, in der U-Bahn bin oder wo, überall kannst du beten. Überall kannst du Umgang mit Gott haben. Gott sucht Gemeinschaft mit seinem Volk. Er ist sehr interessiert, dass er mit dir kommunizieren kann, dass er sich dir offenbaren kann. Er ist sehr interessiert. Auch heute Abend werde nicht gottlos. Wann hat Gott zum letzten Mal mit dir geredet? Wann hast du zum letzten Mal die Stimme Gottes vernommen? Wie lange ist es her, seit er mit dir sprach? Vielleicht noch gar nicht. Sagst du, ja, ich kenne, weiß gar nicht, wovon sprichst du nun da? Was ist die Stimme Gottes überhaupt? Wann hat Gott zum letzten Mal vernünftig mit dir in Deutsch gesprochen? In Deutsch, nicht in Zungen. wo er dir was mitgeteilt hat, dir was gezeigt hat, dich angesprochen hat, wie auch immer. Gott sucht Gemeinschaft mit seinem Volk, mit seinen Kindern. Und Abendmahl, jetzt komme ich aufs Abendmahl zu sprechen, Umgang mit Gott. Abendmahl hat eine ganz große Bedeutung in der Heiligen Schrift. Und im Heiligtum hat eine ganz große Bedeutung. Es ist Gemeinschaftsmahl. Und ihr sollt meinen Tod verkündigen, bis dass ich wiederkomme. Und am Abendmahl ist noch etwas angehängt, so ein Schwanz. Und da wird uns gesagt, warum viele Gläubige nicht geheilt werden, sogar krank sind, sogar Probleme kriegen, sogar sterben und gottlos werden, sogar zum Teil entschlafen steht, 1. Korinther 11. Warum das passiert, ist, weil sie unwürdig zum Tisch des Herrn gehen. Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Sie wissen nicht, was Gemeinde ist. Das ist der Leib des Herrn, Gemeinde. Gotteskinder. Ich werde nie vergessen, glaube ich, habe ich die Geschichte schon mal hier erzählt, aber ich tue es trotzdem nochmals, weil es reinpasst mit dem Abendmahl. Wir haben Abendmahlsonntag gehabt in Stuttgart, kriege ich einen Anruf. Bruder Baltudis, kannst du ganz schnell kommen, ich habe großes Problem. Und das, zwei Schwestern wohnten zusammen in einem Haus, auf einer Etage. Kannst du ganz schnell kommen, ich habe ein ganz großes Problem. Ich sage, ja, Schwester, ich komme. Leg den Hörer auf, 10 Minuten später klingelt das Telefon, die andere Schwester ruft an. Bruder Maduris, kannst du ganz schnell kommen? Ich habe ein Problem. Er sagt, du auch? Was? Meine andere Schwester auch? Ja. So, dann habe ich gesagt, ich komme, die Uhrzeit gesagt, wann ich komme, wo ich die anderen Schwestern gesagt habe, ich komme. Und die machen beide, kommen gleichzeitig an der Tür und die haben hier drin eine Beule. Ich habe gesagt, Schwester. Schwestern, was sehe ich? Beide haben Beulen. Beulen, so Geschwulste. Und zwar so offensichtlich. Nein, die beide Schwestern kamen so an der Tür und haben die Tür aufgemacht. So kamen sie an der Tür und machen die Tür auf. Sag ich, was habt ihr da? Ja, Bruder Matthäus, uns ist was Furchtbares passiert. Vor dem Abendmahl haben wir uns so gestritten, wie noch nie bisher in unserem Leben. Und wir sind zum Abendmahl gegangen, haben uns nichts dabei gedacht. Und jetzt hat uns Gott gestraft. Gott straft. Vielleicht kennen einige noch Erwin Müller. Christa, du kennst ihn noch. Erwin Müller in unserer Gemeinde ist jetzt beim Herrn im Himmel. So, und Erwin Müller hat seine Frau, hier in Berlin passiert, brauche ich gar nicht so weit weggehen, bis nach Stuttgart und Heilbronn. Hier in Berlin passiert. Erwin Müller hat seine Frau, die ist nicht gläubig zu der Zeit gewesen, hat seine Frau gezwungen, zum Abendmahl zu gehen. Das Abendmahl wird rumgereicht und dann sagt, nimm. Und ich sage, nein, ich bin nicht würdig, also ich bin noch nicht getauft, noch nicht bekehrt und so weiter. Aber er zwang seine Frau, das Abendmahl zu nehmen. Und die hat genommen, weil sie ihrem Mann gehorchen wollte, wie auch immer, und ist nach Hause gefahren. Auf dem halben Weg wird die Hand starr, die Zunge starr. Die kommen nach Hause, rufen mich an und sagen, Bruder, mal tut das mit uns, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ist was Furchtbares passiert. Und ich sage, was ist passiert? Wir sind nach Hause gefahren, die Hand ist steif geworden und die Zunge starr geworden. Was Furchtbares passiert. Und dann, ich habe sie gleich besucht, weil sie zur Gemeinde gehörten, besucht und dann sage ich, was habt ihr getan? Und dann sage ich, sagt der Bruder Erwin, das Einzige, was ich getan habe, ich habe meine Frau gezwungen, das Abendmahl zu nehmen. Und mit die Hand, die das Abendmahl genommen hat und die Zunge, die das Brot gegessen hat, ist starr und steif geworden. Und dann haben wir die Schuld dem Herrn bekannt und Gott hat es vergeben. Und die Hand konnte sie wieder bewegen. Und sie konnte wieder sprechen, sie spricht heute noch immer. So, was ich sagen wollte, lasst uns denken, Abendmahl ist etwas Heiliges. Mit Gott kann man nicht spielen. Gott ist kein Hampelmann. Mit Gott kannst du nicht spielen, auch wenn du denkst, naja, wir tun es trotzdem. Nein, wenn jemand das tut mit vollem Bewusstsein und weiß, dass ich bin nicht würdig und das tut trotzdem, wird gezwungen von irgendjemand etwas zu tun, was Gott nicht will, das macht einen krank. Wenn du etwas tust, was Gott nicht will von dir und du tust trotzdem, dann gehst du bergab. Wenn du den Weg weißt, in der Bibel heißt es, da weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Umgang mit Gott. Wer das Abendmahl nicht richtig versteht, wird krank, schwach und schadet sich nur selbst. Deshalb ist so, und Abendmahl kann Heilung bringen.
und Abendmahl Krankheit bringen. Eins oder das andere, je nachdem. Wenn du würdig zu Gott bist, wenn du recht bist mit Gott, dann brauchst du dich nicht sorgen, dann wird es dich segnen. Dann wird es deine Schuld abwaschen, dann wird es deinen Leib stärken und so weiter. Umgang mit Gott. Menschen, die keinen Umgang mit Gott haben, die leiden unter Einsamkeit. Selbst wenn sie mittendrin in der Gesellschaft sind, im Club, im Verein, volle Action, die leiden unter Einsamkeit. Warum? Wenn die Verbindung mit dem Schöpfer nicht stimmt, nicht da ist, leidet der Mensch unter Einsamkeit. Und dann passieren Dinge in seinem Leben, die er dann nicht versteht. Er sagt, warum mache ich mir so viel Sorgen? Warum muss ich durch so viele Erschütterungen hindurchgehen? Warum muss ich so viele Schicksalsschläge erleiden? Er versteht die Welt nicht. Ihr könnt nicht, sagt Jesus, Gott und den Mammon zur gleichen Zeit dienen. Und Jesus erinnert und sagt, wenn Gott euer Vater ist, dann müsst ihr euch nicht sorgen. Schaut die Blumen auf dem Felde, die Vögel unter dem Himmel, wie sie versorgt werden, wie sie durchgetragen werden. Umgang mit Gott macht uns sorgenfrei. Dann weiß ich, so wie ich jetzt weiß, ich weiß nicht, wie das passieren soll, aber ich weiß eines, Gott wird irgendjemand ein Herz geben und sagen, Bruder, mach du das, hier sind die 10.000 Mark, bezahl deine Rechnungen. Wisst ihr, und ich weiß, dass Gott unsere Rechnungen bezahlt, als ich nach Berlin kam und die Arbeit anfing, ich habe Gott gesagt, Gott, ich werde hier mit Freuden arbeiten. Und ich habe nur etwa 3.500 Mark Schulden gehabt von den Druckkosten, als ich meinen ersten Gottesdienst in der HDK, Hochschule der Künste, hatte. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich möchte nicht ohne Schulden ich möchte nicht mit Schulden dieser Arbeit beginnen. Und ich weiß noch wie heute, da kommt eine Schwester, etwas kleiner wie ich, und bringt mir einen Umschlag. Ich gucke nicht in den Umschlag, was da drin ist, war ziemlich dick. Ich dachte ja, so Heuchelbach-Traktate oder Postkarten oder Grußkarten, Losungen oder was es auch ist, stecke ich ein. So, und die Schwester verschwand. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie bis heute nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wem ich Dankeschön sagen sollte. Und dann sitze ich da. Und das ist das Interessante. Da waren genau 3.500 Mark in 50 Markscheine. Und ich konnte meine Rechnungen bezahlen. Und ich wusste, und das war die 7. oder 8. Person, die in den Saal kam. Und ich wusste, ich muss nicht sorgen. Gott sorgt für sein Werk und sein Volk. Weißt du, wenn du Umgang mit Gott hast, kannst ganz getrost leben. Dann weißt du, wie Römer 8, Vers 35 und folgende Verse heißt, wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Wer kann uns trennen von seiner Verbindung? Wer kann uns aus seiner Hand reißen? Wer kann uns von seiner Liebe scheiden? Umgang mit Gott ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich kann nicht mehr alle Bibelstellen lesen. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich war so fantastisch. Ich verstehe, Nicht-Pfingstler könnten eine ganze Nacht nicht durchbeten. Die würden einschlafen. Oder die müssen starken Kaffee trinken, Mokka vielleicht oder Espresso, so damit sie auf die Beine bleiben. Aber ich hab mich so riesig gefreut. Ich durfte so in Zungen beten. Das war so befreiend, so einfach Zungengebet. Und weißt du, der Geist betet. Ich bete nicht. Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und für meinen deutschen Kopf. Ich bin immer noch Deutsch und bleibe Deutsch. So, ich will alles verstehen. Was betest du? Und sobald ich verstehe mehrere Sprachen, ein bisschen Lateinisch, ein bisschen Litauisch, ein bisschen Russisch, ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch und ein bisschen das und ein bisschen das. Von jedem, von ein bisschen, was kann ich von allem Möglichen? So, und vielmals im Übersetzer gepredigt, so in verschiedenen Sprachen, ein bisschen Russisch. So, und dann höre ich ein Stichwort. Und dann erquickt wieder mein Herz, danke Herr, ich bete schon in der richtigen Richtung. Und ich bin so verblüfft, manchmal, wenn ich in Zungen bete und diese verschiedenen Sprachen so mir anhöre, was der Geist durch mir betet, ich merke, dass ich genau das bete, was ich beten würde, wenn ich auch vernünftig reden würde. In Deutsch reden würde. Das verblüfft mich manchmal. Dass ich den roten Faden finde. Gemeinschaft im Heiligen Geist. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Eine Gemeinschaft kann nur durch den Heiligen Geist auch aufrechtgehalten werden mit Gott. Gemeinschaft mit Jesus. Gemeinschaft mit den Gläubigen. Das ist die Gemeinschaft, Umgang mit Gott. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit den Christen, den Gläubigen, dem Leib Jesu, der Gemeinde des Herrn. Der Teufel möchte uns immer entwurzeln, dass du keine Gemeinschaft hast. Dass du keine Gemeinschaft mit Gott hast, der hört dich nicht. Das Beten hat doch keinen Zweck. Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, in England, der Hundert und Tausenden ein großer Segen war, der hat für zwei Freunde 40 Jahre gebetet.
40 Jahre, damit sie sich bekehren. Und das, der Mann war ein Mann des Glaubens. Der hat nie um eine Spende gebeten und hat tausende von Waisenkindern versorgen können, aber er betet 40 Jahre für zwei Freunde. Und er hat nicht erlebt, dass einer seiner dieser beiden Freunde, für die er gebetet hat, sich bekehrte. Erst nach seinem Tod erfuhren die beiden, dass der 40 Jahre für die gebetet hatte. Und beide bekehren sich. Und beide werden Prediger. Das ist gewaltig. Aber 40 Jahre lang hat der Mann anscheinend umsonst gebetet. Aber ich darf dir eines sagen, unser Dienst für Gott ist nicht vergeblich. Amen. Seid ihr noch da? Amen. So. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft im Gottesdienst. Isolation ist das Werk des Teufels. Der Teufel möchte nicht, dass du mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft hast. Der wird alles mögliche vorwenden. Bet nicht in Zungen. Versteht sowieso keiner. Aber in der Bibel heißt, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Dir fehlt Erbauung. Du hörst alle möglichen Gespenster und alle möglichen Stimmen. Bet in Zungen, mach dein Maul auf und rede, wie der Geist gibt, auszusprechen. So manche Menschen, die strengen sich an und fantasieren. Ich bete nicht im Gedanken. Also ich habe ein Problem, in Gedanken kann ich nicht beten. Meine Gedanken sind zu aktiv. Ich muss meinen Mund aufmachen. Und in dem Augenblick, wo ich meinen Mund aufmache, da fließt es. Dann müssen meine Gedanken mitdenken. Auch wenn ich schon zwei Sätze vorausdenke, aber trotzdem. Mein Mund muss mitkommen. Und ich empfehle allen Gotteskindern, die Schwierigkeiten haben mit allen möglichen dummen Gedanken, bete laut. Schreie laut, dass deine Ohren platzen. Und dann wirst du merken, da hat der Teufel nichts mehr zu melden. Da hat er nichts mehr zu melden. Aber so zirpeln und so, weißt du, da lacht er nur eins und sagt, er ist dumm. Der hat keine Ahnung. Ich bin eine Autorität. Und eine Autorität, wenn du zu einem General, zu einem Offizier kommst, schau doch mal die Armee, die Exerzierplätze an. Auf! Hin! Rum! Und, was weiß ich, da wird kommandiert. Und genau so musst du, das ist geistliche Kampfführung. In dieser Gebetszeit zeigte mir Gott etwas hier gestern Abend. Gott will uns die Lumpen wegnehmen. Und Gott will uns Armeekleider geben. Du und ich, ich habe Menschen gesehen, die haben Lumpen, Klamotten, Fetzen getragen. Die waren gar nicht mal anständig angezogen. Und Gott hat diese Lumpen weggenommen und die wurden auf der anderen Seite genommen, die wurden umgekleidet und standen da wie die Preußen. Die standen da wie die Preußen. Und du sollst stehen wie der alte Preuße. Ja, stramm. Und diese Armeekleider, Gott hat mir gezeigt, Gott will uns einkleiden. Und wenn du, schlüpf doch einmal, mach dir doch mal die Mühe. Vielleicht leiht dir irgendjemand, vielleicht hast du eine Bekanntschaft. Leih dir mal so einen Polizistenanzug und zieh mal an und eine Polizistenkappe und geh auf die Straße und da siehst du, wie anständig die Autofahrer fahren. Du musst gar nichts sagen, die Uniform macht es schon. Du hast Autorität, weil du die Uniform hast, die Uniform gibt dir Autorität. Umgang mit Gott. Und du kriegst nur Autorität von einer höheren Instanz. Autorität kommt nie von unten. Erwarte nicht vom Gesindel. Erwarte nicht vom Pöbelvolk. Erwarte nicht von Hinz und Kunz Autorität. Die können dir keine Autorität geben. Die können dich anhimmeln, aber die können dir keine Autorität geben. Autorität kommt immer noch von einer höheren Instanz. Gott gibt, der König gibt, der Vorgesetzte gibt dir Autorität. Und du wirst merken, was es für Autorität ist. Ich habe einmal erlebt, was Autorität ist auf der Schwarzwald-Hochstraße. Ich fahre vorbei und ich sehe da ein Auto, oder ich fahre hinterher und ich sehe ein Auto, fährt die Böschung runter. Ich halte und ich versuche den anderen Verkehr zu stoppen und bitten, fahren Sie bitte im Dorf, rufen Sie Polizei. Damals gab es noch keine Handys oder noch nicht so viel und nur in Italien. Und rufen Sie die Polizei. Ich winke, ich mache so. Die machen so. Rückwärts. Also, die dachten, ich will per Anhalter fahren. Die haben sich nicht um mich gekümmert. Und dann kam endlich doch jemand gestoppt und wurde die Polizei geholt. Und der Polizist, ich bin sicher, der ist nicht so intelligent wie ich. Bin überzeugt. So. Und der macht so und alle drücken auf die Bremse. Und ich habe mich gewundert, was ist das Rätsels Lösung? Die Klamotten. Die Klamotten. Die wussten ganz genau, der Mann hat Autorität. Der hat die Uniform. So, deshalb ist es so wichtig, dass wir ausgerüstet sind durch den Herrn, eingekleidet. Wenn du in die Armee kommst, wirst du eingekleidet. Das ist das Erste, was mit dir passiert, wenn du in die Armee kommst. Kriegst du Armeekleider. Bitte, auch bei der Bundesbahn. Hauptmann von Köpenick, denk nur an Hauptmann von Köpenick. Da stehen alle stramm. Hauptmann von Köpenick ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ja, ja. Ein Bild, was Kleider machen. Kleider machen Leute. Und trägst du die richtigen Kleider? Ich meine geistlich gesprochen. Bist du richtig eingekleidet hier? Mach die erschlaffenen Hände wieder vernünftig. Benimm dich nicht unmöglich. Entdecke die Gemeinschaft der Heiligen. Die Heiligen sind eigentlich keine Übermenschen. Eine Mutter, weil ich vorhin vom Hans erzählte, ein Kind kam aus der Sonntagsschule nach Hause und sagte, Mutti, was sind Heilige? Und die Mutter sagt, ich kann dir schlecht erklären, das wirst du sowieso nicht verstehen, wenn ich dir erkläre, was Heilige sind. Es ist schwer zu erklären, was Heilige sind. Weißt du, aber Kinder fragen die Wahrheit, sie wollen ganz genau wissen, und die fragen manchmal Löcher einem im Bauch. Was sind Heilige? Und dann sagt die Mutter, wir kommen ja aus der Kirche. Weißt du, die Heilige sind so, nein, dann gehen sie in irgendeine Kirche und dann sehen sie so die Figuren, die Apostel und so weiter. Sagt sie, ah, und fragt der Junge, was ist das? Das sind die Apostel und das ist der und der und der und der sagt, das sind besondere Leute. Ach, sagt das Kind dann später, die Mutter konnte nicht erklären, was Heilige sind. Heilige sind Menschen, durch denen das Licht durchscheint. Heilige sind Menschen, durch denen das Licht Gottes durchscheint. Das sind Heilige. Transparent. Durch denen das Licht durchscheint. Scheint durch dein Leben das Licht Gottes. Umgang mit Gott ist das Atmen der Seele. Umgang mit Gott ist das Atmen der Seele. Heute Abend atme Himmelsluft ein. In Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du in Gemeinschaft mit Gott bist, dann musst du nicht weinen. Und immer wenn Gottes Kinder viel weinen und nie aus dem Tal der Tränen herauskommen, die kämpfen immer selbst, die strengen sich immer an. Weißt du, ich habe das Siegesleben entdeckt. Und ich muss sagen, ich habe nicht gekämpft und ich muss nicht kämpfen. Ich werde nie kämpfen in meinem Leben. Also gegen den Teufel, gegen die Sünde und sowas werde ich nie kämpfen. Ich werde, da sage ich, Jesus, du hast gekämpft für dich.